Oh, das ist ja, ich muss meine Zettel suchen. Hallo Loreen.
Hallo Loreen.
Hallo Leute, schön, dass wir hier wieder so jung zusammenkommen. Ich habe gehört, dass sich noch ganz viele im Unklaren darüber sind, was ich überhaupt hier mache.
Und warum?
Und das wollen wir jetzt einmal aufklären.
Das ist betreutes Senden.
Genau.
Das ist betreutes Senden. Du bist die Chefin, du bist die Redakteurin dieses Podcasts. Das heißt, wenn wir Mist bauen, beziehungsweise wenn der Kollege auch schon Mist baut,
ja, wir erklären jetzt, wir geben jetzt den Blick hinter die Kulissen. Die Kollegin Loreen Rahe sitzt in Hamburg, in der schönsten Stadt des Planeten.
Oh.
Während wir in Berlin sind, im grauen, trüben, traurigen, weit östlich gelegenen Berlin, in einem engen, düsteren Studio mit verhängten Scheiben, sitzt Loreen mit Blick auf die Alster in einer prächtigen, weiß getünchten Villa. Ist es nicht so, Loreen?
Ja. Ich habe aber immerhin einen duftenden Earl Grey Tee vor mir, den Sie nicht erkannt haben beim Duft, und das ist echt peinlich. Sie könnten auch Wasser trinken, beziehungsweise
Wodka.
Jauche.
Wodka.
Ich finde es spannend, dass ich mich gerade vorstellen wollte und ihr beide das einfach für mich übernommen habt, aber ich merke, ihr habt anscheinend großen Redebedarf heute.
Auch nicht mehr als sonst.
Ach so. Ja gut. Ja, also nur für alle nochmal klar gemacht, warum ich hier heute sitze oder jetzt in Zukunft immer hier sitze. Ich gebe euch einen Blick hinter die Kulissen, denn seit 100 Folgen war ich eh immer schon dabei. Und warum das nicht auch einfach mal ein bisschen noch mehr nach vorne tragen und euch auch daran teilhaben lassen? Euch, ihr da draußen, die hier alle zuhören, jede Woche.
Ja, also nicht euch, wir. Nicht euch, wir, sondern also euch, ihr.
Im Sinne von uns.
Ihr, euch.
Nicht.
Richtig, ja. Ihr habt mich ja eh immer an der Backe, von daher, da kommt ihr ja eh nicht drum rum. Und das haben wir jetzt einfach
im Ohr.
Alle.
Loreen, im Ohr.
Im Ohr.
Also statt Mansplaining machen wir jetzt Loreens Planning.
So.
Wir müssen jetzt mal anfangen, weil sonst...
Okay, Entschuldigung.
Ja, ich will auch gar nicht viel stören, ne? Also das auch nochmal. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, von wegen ich nerv und so, aber ja.
Nein, du nervst nicht.
Nö. Nein. Ich bin halt da und ich bleibe.
Du bist gekommen, um zu bleiben. Sehr schön. So wie Donald Trump gekommen ist, um zu bleiben. Und wir gehen jetzt gleich der Frage nach, ob er den Friedensnobelpreis verdient hat und was das alles bedeutet. Und dann natürlich auch über dieses spektakuläre Schuldenmanöver.
Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Nee, Blume, Entschuldigung, wir machen das anders, ja. Ich weiß, ich bin ja nur Gast in Ihrem Haus, aber trotzdem, ich würde lieber mit dem Haushalt anfangen und nicht mit dem Krieg, weil ich finde, dass dieses Haushaltsthema uns näher liegt und ich finde, es hat inzwischen ich rede ja echt selten in solchen Superlativen, aber eine Skandaldimension angenommen, die dem, was auf der weltpolitischen Bühne passiert, wirklich also nicht nachsteht. Ja? Also dass sozusagen die CDU und die SPD im Hauruck-Verfahren durch die Hintertür praktisch um Mitternacht irgendwie so kurz bevor die Lichter noch ausgehen, den Leuten eine Billion Euro Schuldenprogramm reindrehen, was sozusagen dieses Land auf Generationen hin beschweren wird. Also wenn man die Namen Merz und Klingbeil, wenn man die irgendwie in irgendwelchen Lexika nachgucken muss, werden die Leute das noch abbezahlen, was hier heute einfach so in der Lameng über den Tisch gemacht wird. Das ist ein echter Skandal, wirklich. Das ist ein echter, richtiger, wirklicher Skandal. Und ich hoffe übrigens, dass es nicht dazu kommt.
Die AfD nennt es einen finanzpolitischen Staatsstreich. Damit will ich sie nicht in die AfD-Ecke rücken.
Da hat die AfD recht, ist mir scheißegal. Da haben sie einfach, es ist Nein. wirklich ein Staatsstreich.
Das ist natürlich nicht. Und jetzt müssen wir es ein bisschen differenzieren, dann bin ich wahrscheinlich heute in der Rolle des Politfuchses, der ein bisschen erklärt und gleich vorweg schickt, dass das wirklich ein echtes Störgefühl auslösen kann und bei mir auch auslöst, aus verschiedenen Gründen. Aber man muss es ein bisschen differenzieren. Also, legal ist es, den alten Bundestag beschließen zu lassen, was der alte Bundestag beschließen möchte. Punkt. Ist es legitim? Darüber kann man sich jetzt gleich lange streiten. Da gibt es eine neue Mehrheit, die bestimmte Dinge nicht mehr mitmachen würde, beziehungsweise eine Minderheit, die blockierende Art und Weise diese Verfassungsänderung, Grundgesetzänderung verhindern könnte im neuen Bundestag, aber nicht im alten. Darum möchte es die Möchtegern-Bald-Regierung aus CDU, CSU und SPD eben noch im Alten machen. Ich würde unterscheiden zwischen den beiden Töpfen, den einen für die Aufrüstung, um es jetzt mal platt beim Namen zu nennen, das noch schnell zu machen, finde ich richtig, staatspolitisch richtig. Und dann muss man es eben legal machen, dann ist es vielleicht unappetitlich anzuschauen, aber legal ist es und darum muss es gemacht werden. Ich halte das für in der Sache für komplett richtig. Und ganz anders, der andere Topf für sogenannte Infrastruktur, der ist in Wahrheit ein 400 Milliarden Euro Schuldenverschiebebahnhof, weil die neue Bundesregierung nicht die Kraft hat, zu gucken, ob sie im bestehenden Haushalt, bei den bestehenden Einnahmen, nicht durch Umschichtung oder gar Einsparung oder durch effizienteres Ausgeben die Gelder mobilisieren kann, die sie sinnhaft wirklich investieren muss in Brücken, Kitas, Schulen, whatever. Topf 1 für die Aufrüstung ist okay, Topf 2 für die Infrastruktur, Pseudo-Veranstaltung, Umwegfinanzierung ist nicht okay. Da hoffe ich auch auf die Grünen, dass sie das blocken.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben dem Kollegen Blome eben zugehört, wie er versucht hat, das Unerklärbare zu erklären. Er hat dabei ein Wort benutzt, was Ihnen, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und ein paar Zeitungsartikel dazu gelesen haben, so wie ich das jetzt gemacht habe in den letzten Tagen, auch schon untergekommen ist, das Wort staatspolitisch. Was bedeutet das Wort staatspolitisch? Ich glaube, nach vielen Zeitungsartikeln und auch nachdem ich dem Kollegen Blome zugehört habe, staatspolitisch bedeutet, man will irgendwas ganz, ganz dringend, man kann es nicht richtig begründen, also sagt man, es ist staatspolitisch notwendig. Das Wort gibt es nicht. Es heißt gar nichts. Es ist einfach eine leere Floskel. Es ist eine Hülse. Es ist Angela Merkel-Sprech, die gesagt hat, was ich mache, ist ohne Alternative. Und deshalb muss es auch ganz, ganz schnell gehen und möglichst auch mit Demokratie und wählen. Ihr müsst auch gar nicht mehr wählen, Leute, weil wir wissen sowieso viel besser, wie Politik funktioniert. Also wählt doch auch gar nicht erst. Blome, es ist bizarr. Wir haben einen Mann, der will Bundeskanzler werden, der innerhalb allerkürzester Zeit alles abräumt, was er vorher noch gesagt hat, ohne dass sich die Sachverhalte wirklich im Wesentlichen geändert haben. Er sagt erst, er macht mit der AfD keine gemeinsame Sache. Hoppla, dann macht er mit der AfD gemeinsame Sache. Er sagt erst, wir können unsere fantastischen Ausgaben für Steuersenkung, ich weiß nicht was, alles finanzieren, ohne neue Schulden aufzunehmen, denn an der Schuldenbremse wird nicht gerührt. 3 Tage später irgendwie werden die Ausgaben verzehnfacht und natürlich wird an der Schuldenbremse gerührt. Das heißt, dieser Mann ist ein unseriöser Polit-Halotri, dem ich nicht mal mehr ein altes Auto abkaufen würde, weil sie nicht wissen, ob es 4 Räder hat, wenn es angeliefert wird. Ganz einfach.
Er würde es ihnen auch nur auf Pump verkaufen.
So. Aber Pump, was ich selber bezahlen muss.
Eben, genau. Das ist ja der Sinn von Pump. Nein, jetzt mal im Ernst. Und nochmal, jetzt bin ich hier der Differenzierungsspießer. Der Sachverhalt in Sachen, oh, wir müssten was in die Infrastruktur investieren und müssen mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen und mit welchem Geld wir das am besten machen. Diese Fragestellung begleitet schon die Ampel die ganze Zeit. Die ist auch mit ziemlich hallorihaften Schuldentricks, Schuldenverschiebungstricks versucht hat, bis das Verfassungsgericht gesagt hat, nee, lass mal, so geht's nicht. Das ist nicht neu. Dafür hätte Friedrich Merz sein Wort nicht brechen müssen, wenn es ein Wortbruch war. Bei der anderen Sache, bei der Aufrüstung, ist, finde ich es manchmal in der Geschichte eben doch so, dass bestimmte große Strukturveränderungen, Wetterumschläge, Umschwünge in einem Moment so sichtbar werden, dass sie dann wirklich alles anfangen zu prägen. Und das war der Moment, der das so sichtbar machte, war der Moment, wo Zelensky im Oval Office von dem US-Präsidenten und seinem Vize so rund gemacht wurde, so gedemütigt wurde, wo klar wurde, denen ist Europa einfach scheißegal. Das muss man ihnen ja noch nicht mal vorwerfen, aber es ist neu, dass Verteidigung aus deutscher Sicht nicht mehr gedacht werden muss, hui, wie erreichen wir bloß das NATO-Ziel mit den 2% und wie leisten wir unseren Beitrag in der NATO, sondern wie ersetzen wir die Amerikaner? Das ist eine völlig neue, dimensional völlig neue Fragestellung. Und dafür aus dem Stand, die Schuldenbremse zu verändern bzw. zu umlaufen mit so einem Schuldentopf, finde ich in Ordnung und richtig. Und warum staatspolitisch? Weil es um den Staat als Ganzes geht. Es geht nicht mehr um Rentenpolitik, Verteidigungspolitik, Sozialpolitik oder Bildungspolitik, ja, es geht um den Staat.
So wie Jens Spahn gesagt hat im FAZ-Interview, was interessiert mich die Schuldenbremse, wenn der Russe vor der Tür steht? Das hat er quasi wörtlich gesagt. Nein, und das ist so, ich finde diese Art
aber
von Argumentation...
Aber ist das so falsch?
Ja, weil der Russe steht nicht vor der Tür und die Schuldenbremse
Moment,
haben
das
wir...
Das ist aber eine Annahme. So wie eine Annahme
oh,
bei Friedrich
ja,
Merz.
Aber das ist so, nee,
bei Jens Spahn, Entschuldigung.
Diese Art von Politik-Panikmache ist... unseriös, weil es sozusagen die Maßstäbe so verzerrt, dass sie praktisch nicht mehr reden können. Es ist im Grunde so wie mit Corona. Es ist deshalb, es finde ich auch übrigens, der gesamte öffentliche Mechanismus ist auch so.
Wie hab
bei
Corona.
Nein, warte mal, ganz kurz. Es ist wie bei Corona.
Habe ich geschrieben. Aufrüstung ist das neue Corona.
Ja, aber
und Sie machen es jetzt gleich.
Naja, aber es ist, weil der Politikmechanismus.
Ich kann vorhersagen, was Sie sagen. Ich weiß, was Sie denken.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Sprechen Sie ruhig aus.
Der Politikmechanismus ist der gleiche. Da hat man nämlich auch gesagt, so, wollt ihr denn, dass die alten Frauen in den Altersheimen sterben? Deshalb muss das ganze Land dicht gemacht werden. Jeder von euch bleibt jetzt zu Hause. Scheißegal, was es sonst noch kostet.
Ruhig,
Brauner. Nein. Es ist sozusagen, sie arbeiten immer mit dem Totalen, sie arbeiten mit totalen Argumenten, sie verzerren sozusagen die Maßstäbe im Argument so stark, dass sozusagen alles überblendet wird und ein Reden im Prinzip nicht mehr möglich ist. Der Russe steht nicht vor der Tür. Die Situation, dass die Amerikaner Europa den Rücken kehren, ist nicht neu. Sie hat sich unter Obama schon angekündigt. Nein. Unter Obama wussten wir schon, dass die Amerikaner sich um den Pazifik kümmern. Die Amerikaner haben nicht ihre Truppen aus Deutschland abgezogen. Was reden Sie denn da? Das ist eine Hysterie, die Leute wie Sie jetzt verbreiten. Und das Interessante ist doch, wenn ich das noch hinzufügen darf, jetzt haben gerade Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler, das sind also die Leute, follow the science, denen wir folgen sollen, haben sich jetzt in einem Appell an die künftige Bundesregierung gerichtet und haben gesagt, so, wir müssen aufrüsten, wir müssen uns unabhängig machen, ganzes Geld in die Rüstung, es muss sein. Es sind genau die gleichen Figuren, die Herr Massala, Frau Major, die dieses Papier jetzt unterschrieben und angezettelt haben, die die ganze Zeit gesagt haben, wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen, die mit dem Projekt schon gescheitert sind, weil schon das eine irregeleitete Strategie war. Und jetzt die nächste Strategie, die diese Leute uns sagen wollen, noch mehr Waffen für Deutschland. Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Das ist die Zero-Covid-Strategie in der Corona-Fraktion gewesen, die gesagt haben, Corona muss ausgemerzt werden.
Ich glaube,
das Zero-Covid ist sozusagen, erinnert euch daran, Leute, was für ein Wahnsinn das war und was das bedeutet hätte für dieses Land. Und das macht ihr jetzt in der Verteidigung.
Immerhin haben sie es jetzt geschafft, einmal den Konjunktiv reinzubringen, was es bedeutet hätte. Es ist ja nicht gemacht worden. Das nur quasi nochmal, um ihre Fakten ein ganz bisschen gerade zu rücken. Ich glaube, das führt zu nichts, wenn wir jetzt versuchen, Corona mit der Aufrüstung zu vergleichen. Ich glaube, es führt wirklich zu nichts, weil das Thema Aufrüstung ist schon kompliziert genug. Und dann würde ich lieber bei der Frage bleiben, die wir schon ein, zwei Mal hatten. Ist es eine richtige oder hysterisierte Wahrnehmung, dass die Bedrohung durch Russland sich massiv verändert hat, um das mal wertfrei auszudrücken, dadurch, dass Donald Trump die NATO de facto beerdigt hat? Beziehungsweise das ihr zugrunde liegende Beistandsversprechen de facto beerdigt hat. Einfach, weil er komplett unberechenbar ist, im positiven wie im negativen Sinne. Und ob er den Friedensnobelpreis kriegt für die Ukraine, darüber können wir gleich auch noch reden. Das, finde ich, ist wirklich, wirklich eine Wasserscheide. Danach ist es deutlich anders als davor. Und daraus den Schluss zu ziehen, man muss zumindest in jenen Zustand von Wehrhaftigkeit, Landesverteidigungsfähigkeit zurückkehren, den man zu Zeiten des Kalten Krieges ja schon mal stressfrei hatte, ohne Schulden, zumindest ohne große Schuldentöpfe, finde ich eine legitime Ansicht. Die müssen sich jetzt nicht so diffamieren, von wegen, das sind alles Hysteriker und die treiben Deutschland in den Ruin und sowas. Machen Sie es doch mal eine Nummer kleiner und ruhiger dafür, dass es so eine wichtige Frage ist.
Herr Blume, ich sage es Ihnen ganz ruhig, wenn Deutschland, das Land, was sozusagen auch in Europa im Euro die Finanzdisziplin immer vorne weggetragen habt, jetzt das Land ist, wo buchstäblich gesagt wird, wenn es um solche wichtigen Themen geht, dann gibt es gar kein Halten mehr, dann gibt es keine Obergrenze, das heißt, es gibt keinen Preis, sozusagen für die Sicherheit gibt es, darf es keinen Preis geben, da zahlen wir jeden Preis.
Das stimmt.
Da werden die Italiener werden auch Sachen finden, für die es jeden Preis zu zahlen gibt, die Franzosen, jedes Euroland wird, also wenn es nur darum geht, wenn wir jetzt einfach mal wieder auf den Teppich der Realitäten zurückkommen, sie untergraben in einer Art und Weise das Fundament, auf dem ehrlich gesagt, ganz Europa steht, auf dem auch unser Staat steht, letztlich auf dem meinetwegen auch die Glaubwürdigkeit der CDU steht. Es ist einfach hanebüchen, was da passiert in so kurzer Zeit. Mein Hauptpunkt, und das ist übrigens auch der Punkt von vielen vernünftigen Leuten, die das kritisieren, ich bin ja nicht der Einzige, glücklicherweise mal, sondern da gibt es ja auch noch andere, die das auch nicht für richtig halten. Marc Beise in der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag, den 13. März, Leitartikel. Das ist wirklich kein Linker und auch kein Hitzkopf und so. Er sagt, Leute, dafür, dass das so wichtig ist, macht ihr das zu schnell und dafür sind eure Argumente zu schlecht. Denn so dringend, wie ihr tut, ist es nicht. Wir sind nicht in einer akuten Notlage.
Er bezieht sich, noch einmal, versuchen Sie es zu differenzieren. Jetzt bin ich wirklich hier die Platte mit dem Sprung. Versuchen Sie es zu differenzieren. Ich unterschreibe alles, was Sie sagen, wenn Sie es auf den Infrastrukturtopf beziehen. Keine neue Notlage, keine neue Problemstellung, keine Verschärfung in den letzten 14 Tagen. Und darauf bezieht sich übrigens auch die Kritik der Kritiker immer nur auf diesen Topf. Das ist eine Umwegfinanzierung, um diese komischen Wahlgeschenke, Mütterrente, Pendlerpauschale, Schnitzelsteuer senken, zu finanzieren, zu Umwegfinanzieren. Und weg damit, sollen die Grünen es stoppen. Kaum Kritik höre ich, also eigentlich, außer von den ganz Linken und von der AfD, eigentlich gar nicht, an der Idee, die Aufrüstung so zu finanzieren. Und bringt das dann den Euro ins Wanken? Berechtigte Frage. Zum Einordnen, wenn Deutschland sich so verschuldet für die Aufrüstung über 10 und mehr Jahre, steigt die Gesamtstaatsverschuldung in Richtung 70-75%. Da war sie halt schon mal zu Corona-Zeiten, als man nämlich was gemacht hat? Zum ersten Mal, und da haben Sie gejubelt und ich habe verhalten gejubelt, Angela Merkel zugestimmt für eine gemeinsam gehaftete Verschuldung der europäischen Staaten im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise.
Ja, aber hier fehlen, dann lassen Sie uns ganz kurz über Europa reden und dann werden wir sozusagen, gehen wir ein bisschen weg jetzt von diesem innenpolitischen Thema in Deutschland. Es fehlen für das Geld fehlen die Anwendungen. Es gibt sozusagen die Strukturen im Moment noch gar nicht, die Rüstungskooperation, die Projekte, sozusagen die Ideen, was man mit dieser Kohle eigentlich machen will. Aber sie wird aber schon mal irgendwie eingebucht im Haushalt, muss ich doch wieder zu unseren Sachen kommen.
Nein, das stimmt nicht.
Ich weiß, aber die Regierung gibt sich die Möglichkeit, in zukünftiger Zeit auf dieses Geld zurückzugreifen. Das ist ein Blankoscheck. Man stellt sich einen Blankoscheck aus und weiß noch gar nicht, wann man den in welchem Umfang für was benutzen soll. Wenn Sie das nicht unseriös finden, dann haben sich halt Ihre Maßstäbe in kurzer Zeit total verschoben. Ich weiß nicht, das ist
aber
in
so,
sich unseriös.
So ist Deutschland durch jede Krise gekommen.
Was?
Indem ein Kreditrahmen hingestellt wurde, in der Finanz- und Wirtschaftskrise hieß es, glaube ich, Wirtschaftswiederaufbaufonds. In der Euro-Krise gab es was Ähnliches. Zu Corona-Zeiten gab es den Corona-Fonds auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene. Das ist übrigens der Fonds, aus dem dann die Ampel versucht hat, Gelder umzubuchen in Klimaschutz.
Aber die Situation
und
ist hier eine andere.
Stopp. Und jedes Mal sind es halt Rahmen, die dann ausgeschöpft werden oder auch nicht. Sie haben recht, Sie müssten dem Geld jetzt dringend die Strukturen unterlegen, dringend, damit es nicht nur ins Leere tröpfelt.
Ja. Gemeinsame Rüstungsbeschaffung. Wie die FAZ geschrieben hat, Geld allein im Haushalt schreckt Putin noch nicht ab. Nur ich habe jetzt gelesen, die Deutschen kaufen 60-70% ihrer Rüstungsgüter in Amerika ein. Vieles von dem Zeug funktioniert ohne die Amerikaner gar nicht. Das wissen auch die meisten Leute nicht. Ich habe es jetzt gelesen. Außer den Israelis und komischerweise den Finnen ist es bei allen Leuten, die von den Amerikanern wie heißen die? 35 Jets kaufen, so dass ohne die Amis gibt es den PIN-Code nicht, mit dem man den Motor startet. Ich meine, ja, das heißt, die Abhängigkeit von Amerika ist in einem solchen Umfang gegeben, dass die Idee, jetzt zu sagen, okay, oh Gott, jetzt merken wir das und jetzt müssen wir 500 Fantastilliarden uns, es ist ein Projekt über viele, viele Jahre und Jahrzehnte, was jetzt angeleiert wird, über Nacht. Wir wissen alles, dauert jetzt 10 Jahre, aber es muss über Nacht beschlossen werden. Und dann, weil der Russe schon vor der Tür steht, wissen Sie was, wenn ich der Russe wäre, würde ich dann vor Ablauf der 10 Jahre hier angreifen. Merken Sie nicht, wie irre das alles ist? Das ist wie im Cartoon, das ist wie im
Comic. Nein, aber jetzt kommen wir auf den eigentlichen Punkt zurück. Dürfen die das so schnell beschließen? Das tun sie ja nicht. Hast du was, kannst du, weil damit sie jetzt die 4 Tage gewinnen im Rennen um die 10 Jahre.
Na, weil der Russe vor der Tür steht.
Nein. Mann, Augstein, jetzt.
Hat Jens Spahn gesagt.
Ja. Sie tun es, weil im alten Bundestag für diese Form von Aufrüstung die dafür nötige Zweidrittelmehrheit, denn da würden die Grünen stressfrei mitmachen bei diesem einen Topf, vorhanden ist, im neuen Bundestag aber nicht. Und jetzt können Sie kommen und sagen, naja gut, zwischendrin ist halt gewählt worden.
Diese lästigen Wahlen, der lästige Wähler, der jetzt irgendwie gesagt hat, eigentlich für diese Art von Politik gibt es von mir keinen Daumen hoch. Okay,
so, das ist jetzt das eigentliche Problem. Darf man das staatspolitisch machen? Denn legal, nochmal, ist es ja, der alte Bundestag kann das beschließen. Da ich glaube nicht, dass das Verfassungsgericht das abräumt, weil der neue ja schon in den Startlöchern steht. Er steht eben nur in den Startlöchern, er ist noch nicht losgelaufen, kommt erst am 24. März oder 25. März. Oder ist das so illegitim, und Sie haben es, glaube ich, letzte Woche demokratiefeindlich genannt, wenn man das trotzdem jetzt noch macht, weil man glaubt, das Wohl und Wehe des Landes hängt daran. Und wir machen das Wohl und Wehe des Landes nicht abhängig von Stimmen von Leuten, die diesem Land nichts Gutes wollen.
Ja. Das Problem ist bloß, ich beantworte Ihnen. Ich sehe keine Gefahr im Verzug. Ich finde, Ihre Argumentation ist schlüssig, wenn Sie sagen, es besteht Gefahr im Verzug. Dann gelten andere Regeln. Wenn man sagt, wir haben eine akute, echte Notlage, quasi einen übergesetzlichen Notstand, müssten wir dann sozusagen erklären, wie in einer Katastrophe. Da bin ich Ihrer Meinung, da sollten sozusagen die normalen Usancen der parlamentarischen, keine Ahnung, des Miteinanders nicht gelten. Sehe ich auch so. Das ist aber nicht der Fall, denn wir haben es hier mit langfristigen Prozessen und Entwicklungen zu tun. Und nochmal, bis wir uns von den Amerikanern rüstungstechnisch unabhängig gemacht haben, dauert es mindestens 10 Jahre.
Ja, aber Sie weichen der Frage letztlich aus, die heikel genug ist. Es geht nicht um Notlage, weil Gefahr im Verzug. Es geht um eine ganz grundlegende Weichenstellung, die Sie für richtig halten. Und dann müssen Sie sie jetzt noch machen, weil sie jetzt noch geht. Oder Sie sagen, ganz egal, ob diese Weichenstellung wirklich wichtig ist oder nicht, wir machen das nicht aus parlamentarischen Usancen und Fairplay, Wähler, Respekt, wie auch immer.
Die Weichenstellung braucht nicht das Sondervermögen in diesem Umfang. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Nein, die Weichenstellung bedeutet nämlich, bei künftigen Rüstungsgeschäften sich unabhängig von den Amerikanern machen, Rüstungskooperationen mit Italien und Frankreich vorantreiben, die Rüstungs-, Verteidigungs- und außenpolitische Schiene der EU stärken. Das wären alles langfristige Maßnahmen und Strategien, die schon schwer genug sind umzusetzen. Dafür brauchen Sie nicht ein um Mitternacht irgendwo ausgebuddeltes 500 Milliarden Vermögen. Sorry, dieses Geld ist in Wahrheit eine haushaltspolitische Luftnummer. Wie finden Sie das? Als Pointe? Eine haushaltspolitische Luftnummer? Nein, ich bin wirklich, im Ernst, ganz kurz, ich finde es auch gar nicht lustig. Ich finde es gespenstisch, dass dieser Mann Bundeskanzler wird, dem einfach das, was er gestern gesagt hat, vollkommen egal ist. Das ist, der ist offensichtlich in einer Art und Weise gewissenlos und, ja, ich weiß auch nicht, politisch rückgratslos. Das ist schon krass, das war mir gar nicht so klar.
Das ist ein guter Punkt. Dann kommen wir jetzt auf den, so gucken wir mal auf den zweiten Koalitionär. Er ist ja nicht ganz alleine auf der Welt, der Friedrich Merz. Wie gesagt, auf dieses Verteidigungs-Aufrüstungsding könnten sich alle einigen. Und dann hat die SPD gesagt, na Moment, das mit der Infrastruktur wollen wir aber auch. Das haben sie natürlich gesagt, weil sie nicht in die Not gestellt werden wollen, durch den Haushalt gehen zu müssen, um zu gucken, bei 1 Billion Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen und einem ziemlich groß gewachsenen Sozialstaat inzwischen, ob das Geld noch richtig funktioniert. Ob das wirklich das kauft, sage ich schon zum 100. Mal, was es eigentlich kaufen soll. Soziale Gerechtigkeit, Durchlässigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten, Schutz vor Bedürftigkeit etc. etc. Diese Prüfung kann die SPD nur vermeiden, weil sie ins Mark sie selbst verunsichern würde, indem sie diesen Schuldentopf für die Infrastruktur nimmt, da alle möglichen Ausgaben reinbucht, damit sie an den eigentlichen Haushalt nicht mehr gehen muss und auch diese Fragen sich also nicht stellen muss nach richtig ausgegebenem, effizient ausgegebenem Steuergeld. Und das haben die zur Bedingung gemacht. Die haben gesagt, Friedrich, du wirst nicht Kanzler mit unseren Stimmen, wenn du da nicht mitmachst. Wenn du uns davon nicht beschützt und hilfst, dass wir das uns selber quasi als Schutzwall vor unsere selbstverliebten, eitlen Überzeugungen bauen können, dann wirst du nicht Bundeskanzler. Und dann hat Friedrich Merz gesagt, naja gut, dann machen wir das halt.
Ja, und jetzt kommen auch noch die Grünen und sagen irgendwie so, mit uns habt ihr nicht geredet und zu uns habt ihr gesagt,
man muss die
so,
Grünen lieben.
Wir sind linksgrüne Spinner und ich weiß nicht was. Und jetzt wollt ihr aber, dass wir dem einfach zustimmen. So. Und es hat auch wirklich die Ironie, muss man sich echt mal reintun, also wenn man Spaß hat an solchen Sachen. Aber ich meine, Friedrich Merz will jetzt irgendwie so 1 Billion Euro und hat aber 3 Jahre lang die Ampel vor sich hergejagt, irgendwie, die am Schluss an 3 Milliarden zerbrochen ist und hat da er hätte niemals mit denen irgendwie zusammen, denen irgendwie so geholfen und hat die Grünen voll in die Tonne getreten. Aber die Grünen sollen jetzt mitmachen. Warum? Aus staatspolitischer Verantwortung. Das ist so finster und so bitter.
Das gebe ich zu. Nein, das ist wirklich krass. Das ist so kurzfristig gewesen. Noch nach der Wahl hat Markus Söder auf die Grünen eingedroschen. Und da wusste er schon. Da war schon nach der Wahl. Da wusste er schon, er wird sie brauchen. Und er hat es trotzdem gemacht. Das ist entweder autoaggressiv oder so perfide berechnend, dass er das Ding zum Einsturz bringen will, um doch noch selber Kanzler zu werden, wenn Friedrich Merz an der Regierungsbildung gescheitert ist. Soweit muss man das inzwischen denken. Es ist wirklich, gut, die Grünen, ich bin gespannt, wie sie sich da rauswinden. Ich hoffe, sie können das voneinander trennen. Aufrüstung, Verschuldung, ja. Infrastruktur, Verschuldung, gucken wir mal. Machen wir im neuen Bundestag oder gar nicht.
Aber das Interessante ist doch, und jetzt nochmal ganz kurz, nochmal einmal innehalten und tief durchatmen. Ja? Wusa, das Interessante ist doch, all das passiert ja nur, weil in dieser Panik, die jetzt ausgebrochen ist, die kommt ja nur daher, diese Panik, weil die Leute denken, alles ist anders als vorher und Trump hat uns sozusagen den Teppich unter den Füßen weggezogen und die Russen stehen vor der Tür. Jetzt habe ich aber gerade neulich im Spiegel gelesen, Interview mit John Mearsheimer. Der ist irgendwie 77 Jahre alt, der Doyen der amerikanischen realpolitischen Schule irgendwie. Also auch ein mit allen Wassern gewaschener Denker, den ich schon vorher gut fand, so, der gesagt hat, ich sehe das gar nicht, dass die Russen vor der Tür stehen. Ich glaube gar nicht, dass die Russen irgendwas von euch wollen. Die Russen wollten nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Die Russen wollen nicht, dass die Atomwaffen der NATO ihnen immer näher rücken. Solche Sachen wollen die Russen. Ehrlich gesagt, von euch wollen die Russen gar nichts. Da habe ich gedacht, guck mal, ist doch interessant. Das ist eine total nüchterne Einschätzung eines wirklich alten Fuchses der amerikanischen politischen Schule, der sagt, Leute, ihr seid ein bisschen hysterisch, was die Russen angeht.
Augstein, Sie haben mir das Interview ja geschickt. Das fand ich ja rührend. Es ist auch schön, wie Sie mir auf die Beine helfen wollen, auch mich intellektuell aufrüsten wollen.
Ich gebe
Ihnen
wieder Lektüre-Tipps. So,
jetzt habe ich das ganze lange Interview gelesen und es war tatsächlich interessant. Ich hatte von dem Mann, gebe ich zu, noch nicht so rasend viel gehört. Ich kannte immer nur Robert Kagan als den großen realpolitischen Falken. Aber egal. Der hat im Übrigen gesagt, es kommt auf die Annahme an. Wenn ihr annehmt, der Russe steht vor der Tür, müsst ihr genau das machen, was ihr jetzt tut. Rasend schnell aufrüsten, um euch zu schützen, weil die Amerikaner euch nicht mehr schützen werden.
Und eine eigene Atombombe.
Wenn. So. Und wenn ihr glaubt, der Russe steht nicht vor der Tür und er kann nicht oder der will nicht und in Wahrheit ist er auch ein guter Kerl, er hat sich nun mal halt vergriffen bei der Ukraine, war ein blöder Fehler.
Nein.
Moment. Wenn ihr also glaubt, der macht nicht weiter ernst, der hat nur einmal spielen wollen und nur ist erstmal gut, dann müsst ihr das alles nicht tun. Es ist tatsächlich eine Frage der Antwort.
Ja, und er hat gesagt, dass er glaubt, dass das, Entschuldigung, das ist jetzt egal, aber er, nach seiner Einschätzung ist es halt nicht so. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie sich die Russen abmühen, in der Gegend von Kursk ein Gebiet zurückzuerobern, was so groß ist wie Hamburg irgendwie, gegen die ukrainische Armee, die jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht mehr in ihrem besten Zustand ist, dann muss man wirklich sagen, vor diesen Russen sollen wir so viel Angst haben, dass wir das jetzt alles machen, worum es hier gerade geht. Ich sage ja gar nicht, dass wir nicht irgendwie aufrüsten müssen und die Bundeswehr reformieren müssen, meinetwegen. Es ist immer die Frage, mein Problem bei dem ganzen Thema, lieber Kollege Blome, ist, es kommen den Leuten bei den Themen so schnell die Maßstäbe abhanden. Es gibt kein Maß mehr. Und deshalb ist der Vergleich mit Corona schon wichtig, weil ich das Gefühl habe, guck mal, ich interessiere mich nicht für die Bundeswehr. Ich interessiere mich auch gar nicht für Corona und für Viren und Waffen. Das ist mir alles eigentlich egal. Ich interessiere mich aber schon dafür, wie sozusagen unsere Gesellschaft funktioniert, wie die öffentliche Debatte funktioniert und die Art und Weise, wie diese riesigen Umschwünge, wie so Wellenbewegungen, so bei Corona, ja, alle zu Hause bleiben, sonst werden wir alle sterben. Jetzt irgendwie so Milliarden in die Waffen, sonst werden wir alle sterben und so. Ich sage, nein, Es war schon damals falsch und es ist jetzt falsch, weil euch das Maß abhanden gekommen ist. Sie sagen doch immer, Sie sind ein Konservativer. Das ist doch sozusagen jetzt Ihr, so bei Ihren Spiegel-Online-Kolumnen immer ich als Konservativer, der gute Konservative und wir Konservativen und so. Ich sage, Mann, Blume, das zentrale Kriterium des Konservativen ist Maß und Mitte.
Ja, aber auch der Satz, in der Not ist der Mittelweg der Tod.
Oh Gott.
Okay, Leute, der Kreis ist jetzt doch damit gut geschlossen. Dann kommt doch jetzt nochmal zum nächsten Thema.
Es gibt gar kein nächstes Thema. Es ist alles ein Thema. Begreift ihr das nicht? Jetzt langt's mir aber. Was? Jetzt geht's. Naja gut, wir waren doch schon bei Donald Trump. Dem ganzen Irrsinn, den er letztlich den Teppich unter den Füßen der Europäer wegziehend den Ukrainern übergeholfen hat. Indem er sie jetzt zu einem Diktatfrieden oder Diktatwaffenstillstand zwingt. Und dafür dann auch noch den Friedensnobelpreis haben will.
Ja, das ist wahnsinnig lustig.
Nein, das ist nicht lustig.
Nobelpreis. Wir gehen jetzt straight sozusagen ins nächste Thema. Soll Trump den Friedensnobelpreis bekommen, ja oder nein? Und ich finde, ehrlich gesagt, ist mir das vollkommen egal, ob er den kriegt oder nicht, weil das ist aber eine lustige Vorstellung, ihn so in Stockholm über das Parkett flitzen zu sehen.
Ich glaube, wenn er ihn nicht kriegt, dann wird er einfach Schweden annektieren.
Oder Norwegen, weil er nicht weiß, dass Stockholm in Schweden liegt. Er annektiert dann Norwegen und merkt dann...
Und zur Sicherheit Italien auch noch mit, weil er nicht weiß, ob es oben oder unten auf der Karte
war. Die geben den Preis gar nicht. Kann alles passieren, aber ist doch völlig egal. Hauptsache, die Leute hören auf zu sterben. Das ist doch das Entscheidende. Und ich meine, wenn man sich dieses komische, diesen wirklich bizarren Auftritt im Weißen Haus, wo er da Zelensky so lang gemacht hat, nochmal anguckt... Ich kann halt nicht anders, aber er hat ja recht, wenn er sagt, irgendwie so da sterben, er sagt Millionen von Leuten, das stimmt jetzt nicht ganz, aber ist egal, da sterben immer noch genug Menschen und sobald das aufhört, ist es schon ein echter Zugewinn. Und wenn man sich überlegt, dass die Frontverläufe sich seit langer Zeit nicht geändert haben und es gar keinen Grund gibt zu glauben, dass sie sich künftig noch ändern werden, wäre es doch vernünftig, jetzt aufzuhören. Und die Ukrainer haben sich ja auch mit sehr, sehr viel Mühe in eine Zustimmung zu diesem Waffenstillstand zwingen lassen. Ich finde das gut, ich finde das richtig. Schade, dass man sie zwingen musste. Schade, dass sie das nicht schon vorher freiwillig gemacht haben.
Also nicht vorher freiwillig auf all die Bedingungen eingestiegen sind, die die Russen ihnen gestellt haben, derweil sie die Baumärkte und die Kinderkrankenhäuser bombardiert haben. Ja, so kann man das sehen, aber ich würde es nicht so gerne so sehen. Die Kriegsziele bzw. die Bedingungen für einen Waffenstillstand auf russischer Seite lauteten, nur nochmal zum Erinnern, und zwar ganz hochoffiziell in Pressekonferenzen oder wie das Putin so nennt, diesen Auftritten genannt, war Entnazifizierung der Ukraine, das heißt weg mit der politisch gewählten Regierung. Alle Gebiete, die sie haben, plus noch ein paar mehr Gebiete, annektiert wird Teil Russlands. Keine Armee mehr für die Ukraine und kein Beitritt in die NATO und schon gar nicht in die EU. Das waren die Bedingungen für, Achtung, den Waffenstillstand.
Ah, und die Bedingungen, die der Westen an die Russen gestellt hat, war Abzug von aller Soldaten vom ukrainischen Gebiet, Reparationszahlung für den angerichteten Schaden und Gerichtsverhandlung für die Kriegsverbrechen der russischen Seite. Das waren die Bedingungen des Westens. Da haben die Russen auch gesagt, das wollen wir aber gar nicht. Wissen Sie, wie man das nennt? Maximalforderung. Das ist immer das, so fangen Verhandlungen immer an.
Finden Sie die Forderungen gleichwertig?
Darum geht es. Und das ist das Interessante, dass Sie können nicht weg davon, diese Geschichte moralisch zu beurteilen. Sie sind nicht gleichwertig, aber sie sind gleich existent in einer Situation, wo zwei Parteien jetzt das Problem haben, die Frage haben, wie kommen wir aus dieser Lage raus und wie schaffen wir wieder Frieden? Sie sind nicht gleichwertig moralisch, sind aber gleich existent in der realen Politik.
Ja, okay. Ich habe verstanden. Und akzeptiere das auch. Man muss es nicht immer alles moralisch sehen. Es sind ja nur Kinderkrankenhäuser. Aber okay.
Der Kollege Blome ist gar kein echter Konservativer. Der echte Konservative würde so, vielleicht kann ich mich auch deshalb so lange schon so gut mit ihm verstehen. Sie sind gar kein Konservativer. Sie sind in Wahrheit doch auch ein Linker. Sie sind ein verkappter Linker. Sie sind ein Herzenslinker.
Das wollen Sie doch nur. Sie wollen einfach diesen Widerspruch auflösen, damit Sie endlich auf der richtigen Seite steht, nämlich da, wo ich stehe. Und das ist die richtige Seite. Punkt. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück, denn so komisch ist das alles gar nicht. Also, wenn ich jetzt für eine Sekunde akzeptiere, dass es nicht gleichwertig ist, aber gleich existent, also man mit beidem umgehen muss, dann kann ich mich trotzdem dagegen wehren, gegen den Vorwurf, der ja bei Ihnen mitschwingt oder gar ausgesprochen wird, das hättet ihr doch viel früher haben können. Warum haben die bekloppten Ukrainer nicht gleich eingelenkt und so weiter und so fort? Das ist doch im Prinzip Ihre These. Und was hat die Ukrainer getrieben? Wahrscheinlich der europäische Wille, sich die Russen vom Leib zu halten, immer weiter zu kämpfen. Und das stimmt eben nicht. Und das ist wichtig, das festzuhalten, nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch, weil es den Rahmen für alle weiteren Verhandlungen ja setzt. Also, kriegt man einen Waffenstillstand nur zu den Bedingungen Wladimir Putins, weil Donald Trump es so will, dann wäre das schlecht. Und zwar nicht nur moralisch schlecht, weil dann das Opfer auch noch ein zweites Mal verprügelt wird, sondern weil es Wladimir Putin ein ganz klares Signal sendet. Auf den Schutz der Amis müssen die Europäer nicht mehr zählen. Und das wird seine Kalkulation. Mache ich nach einem Waffenstillstand, Frieden oder wie auch immer mit der Ukraine in 5 Jahren weiter? Und wenn ja, wo? Entscheidend prägen.
Aber wenn Putin ein rationaler Akteur ist und nicht jemand ist, der sozusagen sein Imperium vergrößern will und zurück zu russischer Größe und ich weiß nicht was, so eine komische mythische Politfigur ist, wie das ja in vielen Kommentaren so beschrieben wird, ja, wenn er ein rationaler Akteur ist, dann wird er doch sehen, was für eine geniale, unfassbare, glückliche Gelegenheit es für ihn ist, dass Trump da ist, der versucht, die Russen auf seine Seite zu ziehen, damit er dann freie Hand hat für die Chinesen. Das heißt, plötzlich kann Putin, das ist doch ein Geschenk für ihn wirklich, kann sozusagen jetzt zwischen den Chinesen und den Amerikanern hin und her tänzeln und er gibt den einen ein bisschen was hier und den anderen nimmt er ein bisschen was da und so und kann sozusagen Russland in eine weltpolitische Bedeutungsrolle bringen, die es sonst gar nicht gehabt hätte. Das wäre viel, viel klüger, als jetzt zu sagen, nein, ich muss auch noch Luhansk, Schmohansk, Irkutsk, ich weiß nicht was, erobern und auch noch irgendwie den letzten Streifen Acker da irgendwie so umtränken in russisches Blut.
Aber glauben Sie, dass sich Putin noch rational verhalten kann? Ich glaube, da ist er genauso gefangen, wie Wladimir Trump, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie Donald Trump. Völlig unabhängig von der Frage, ob Trump und oder Putin rational sind, sie haben ihre Gesellschaften, beziehungsweise die Hälfte oder 3/4 der Gesellschaft, die sie unterstützen und tragen, so irrational aufgeladen, mit solchen Versprechungen, mit solchen Phantasmen wie, das sind alles Nazis in der Ukraine, die wollen uns übermorgen in Moskau angreifen, die NATO kommt und wirft eine Atombombe auf Moskau. Das heißt, die Aufladung der Gesellschaft mit solchem irrationalen Hass und Schwachsinn verunmöglicht es Putin, sich rational zu verhalten in ihrem Sinne. Er muss dem Affen weiter Zucker geben, genauso
Sie meinen,
wie Trump.
Sie meinen,
Putin, boah, das war klug.
Sie meinen, Putin hat das mit seiner Gesellschaft gemacht, was diese ganzen Wissenschaftler und Leute wie Sie und Frau Strack-Zimmermann uns für unsere Gesellschaft empfehlen, uns aufzuladen mit dem Hass, der Russe steht vor der Tür, wir müssen rüsten, rüsten, rüsten. Das ist genau das Gleiche, das ist eine Konditionierung. Das ist, sorry, ja, da machen Sie jetzt ein komisches Gesicht, weil das Feld passt Ihnen nicht in den Kram. Aber die innere Aufrüstung, da bin ich übrigens Ihrer Meinung, Sie haben recht. Die Russen haben das Problem, dass sie jetzt auch innerlich abrüsten müssen, vollkommen richtig. Wie geht das am besten? Indem man die Sanktionen zurückfährt und ihnen Wirtschaftswachstum gibt und ihnen das alte kapitalistische Versprechen macht, morgen geht es euch besser. Das ist die einzige Möglichkeit.
Es hat aber nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, denn dieses Versprechen hat man ihnen gemacht. Sie sind auch darauf eingestiegen.
Stopp. Man hat aber ihnen das Versprechen gemacht und gleichzeitig sozusagen rückte die NATO ihnen immer dichter auf die Pelle. Das vergessen sie halt die ganze Zeit dabei. Und wenn man sozusagen aber sagt, okay, wir respektieren euren Einflussbereich, die Ukraine kommt nicht in die NATO und außerdem machen wir wieder wirtschaftliche Beziehungen, dann kann das Trump'sche Spiel ja aufgehen. Denn Trump ist gar nicht so wahnsinnig, wie er hier immer ist. Schon ziemlich irre, ja. Aber was sozusagen die Russen und China angeht, folgt er ein Kalkül, was nicht so doof ist, meiner Meinung nach.
Augstein, Sie sagen, der Mann sei nicht irrational. Das ist schon beinahe Hupe, ob er rational ist oder irrational ist. Er wird sich an die Brust heften, dass er die Ukraine in einen Waffenstillstand gezwungen haben wird, auf Sicht. Erstmal werden die Russen noch ein bisschen auf Zeit spielen, aber dann auf Sicht wird das wahrscheinlich schon so kommen. Und sagen, guckt mal, ich habe Frieden gemacht. Das ist so neben dem eigentlichen Punkt. Und er wird damit wahrscheinlich durchkommen, weil alle sagen, so wie Sie, man, Hauptsache, da sterben keine Leute mehr. Das ist schon krass, was das für, aus amerikanischer Sicht, die mal irgendwie Pax Americana die Führungsmacht der freien Welt war, eine derartige Abdankung, das können Sie jetzt rational oder irrational nennen, das ist schon Wahnsinn. Und daraus abzuleiten, und dann führe ich den freien Westen beziehungsweise alle meine Freunde an im Klassen- beziehungsweise Systemkampf gegen China, das ist so komplett schwachsinnig. Wehe, wehe, die Amerikaner brauchen eines Tages nochmal Freunde.
Wissen Sie was? Wenn es nach Leuten wie Ihnen und Frau Strack-Zimmermann ginge, dann würde der preußisch-dänische Krieg heute noch laufen. Denken Sie darüber mal nach, Blume, und tschüss. Bis nächste Woche.
Warum jetzt der preußisch-dänische Krieg?
Ja.
Gut, wissen Sie doch selber nicht.
Tschüss.
Tschüss.